Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von unserem Executive Podcast 959. Bevor wir damit anfangen, da möchte ich ein Geständnis abgeben, weil ich habe gedacht, heute friert mir meine Füße ein oder die Augen trocken ein, weil ich habe sowas wie einen Wissenschaftler hier neben mir, aber das ist nicht so wird, das werden wir gleich auflösen. Herzlich willkommen. Ja. Ich habe hier neben mir stehen Dr. Michael Goetz. Michael, du darfst dich zunächst mal vorstellen und dann sage ich nachher, warum ich denke, dass das eine tolle Idee ist, dass wir uns unterhalten.
Ja, gerne. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da heute dabei sein darf.
Herzlich willkommen.
Ich bin Michael Goetz. Ich bin in den letzten 22 Jahren im IT-Management tätig geworden, gewesen. Ursprünglich bin ich Physiker von der Ausbildung, habe dann in Lasertechnik promoviert, aber durch die verworrenen Winkelzüge eines Großunternehmens Daimler, wo ich lange gearbeitet habe, bin ich dann ins IT-Management gekommen. Und seitdem gilt meine Liebe allen, was ein Kabel hat, was ein Computer hat und was Technologie hat im Allgemeinen.
Man merkt so, du bist sehr, sehr weit weg gekommen von diesen Wissenschaftlern.
Ja, ist richtig. Wobei, ganz offen gesprochen, da ich in letzter Zeit oft oder in den letzten Jahren oft im Management tätig war, zieht es mich immer mal wieder zurück und in bestimmte Wissensgebiete, wo ich dann mal das Wikipedia aufschlage und sage, wie war das denn nochmal? Das war so ein spannendes Thema, was ich damals in Physik gelernt habe, dass ich mich auch da wieder gerne hineinlese. Also du siehst, ich habe so ein breites Spektrum. Ja.
Aber wir können schon mal eingangs festhalten, dass eine gute Ausbildung, das war noch nie falsch. Irgendwas haben, worauf man zurückfallen kann und auch, sagen wir mal, komplexe Zusammenhänge verstehen und auseinanderhalten zu können. Ich glaube, so ein-, zweimal ein Buch aufgeschlagen zu haben, das hilft ungeheim.
Absolut. Ja. Was mir am meisten geholfen hat, speziell jetzt im Physikstudium, ist, dass man den Unterschied zwischen Ursache und Wirkung analysiert und klar erkennt. Mhm. Das ist leider heute in der Gegenwart manchmal etwas, wird etwas verwirrt dargelegt. Was ist eigentlich die Ursache und was ist die Wirkung? Und da bin ich froh, dass ich da eine gute Grundlage habe.
Das passt ja extrem gut, weil ihr da draußen, die uns schon mal ein paar Mal gehört haben, ihr wisst ja, das ist ja eine ein Podcast mit sehr viel wirtschaftlichem Fokus und heute haben wir natürlich ganz verstärkt das Thema uns vorgenommen, Michael und ich, wir haben uns jetzt ein ziemlich langes Vorgespräch gegeben. Ich hätte mir fast gewünscht, dass wir das aufgenommen hätten, denn hätten wir uns jetzt der Podcast sparen können. Nee, im Ernst. Wir stellen ja fest, wir haben ja nicht nur als Menschen, aber auch als Menschen, aber erst recht als sagen wir ein wirtschaftliches Leben, haben wir im Augenblick eine ziemlich große Komplexität an Sachen, die uns beschäftigen. Also wir haben ja angefangen von Inflation oder internationale Unruhen und Sachen, die allesamt unser unternehmerisches Leben beeinflussen. Das wäre auch jetzt vielleicht eine zweite Pandemie, wie heißt es, Corona-Pandemie. Aber wir haben auch andere Themen, die uns jetzt heute und wahrscheinlich noch mehr beschäftigen werden. Und das ist Themen wie Digitalisierung, das ist Themen wie die KI, das ist Themen wie, was macht der ökologische Wandel oder beziehungsweise was passiert denn in die Zukunft? Wie können wir die nächste Generation weiterhelfen? Und das können wir nicht alles auf einmal anschneiden, aber irgendwo auf eine Ecke würde ich gerne anfangen. Also ich sage mal so, diese Herausforderung, jetzt kommen wir von der wissenschaftlichen Seite nochmal her, wie können wir uns selber helfen, diese Chancen zu erkennen, um nicht, sagen wir mal, nur uns diese Risiken einfach mal aufgeben zu müssen.
Ja, ich würde da gerne mal einhaken und nochmal an das Bild anknüpfen mit der Vervielfältigung des Wissens, was wir heute haben.
Okay.
Wir haben ja das Phänomen, dass sich das Wissen fast exponentiell ausbreitet. Und zwar liegt das daran, weil wir heute ein Medium geschaffen haben mit dem Internet, was einmal vorhandenes Wissen in Sekundenschnelle auf dem ganzen Erdball in gleicher Form verteilt. Mhm. Wir haben ein zweites Phänomen, dass Intelligenz weitgehend gleich verteilt ist. Also du findest intelligente Menschen in jedem Fleck dieser Erde und diese Paarung führt dazu, dass immer mehr Wissen und mehr Erkenntnisse geschaffen werden und die auch wieder veröffentlicht werden.
Richtig.
Wir haben ja durch den Buchdruck in dem 16. Jahrhundert haben wir es geschafft, dass Wissen überhaupt mal aufgeschrieben wurde. Mhm. Ja, das hat schon zu einer Explosion geführt. Und die zweite Explosion, die wir jetzt festgestellt haben, ist, durch das Internet ist das Wissen auf der ganzen Welt verfügbar und nicht nur in den Kreisen, die sich Bücher leisten können.
Richtig.
Und das führt eben dazu, dass wir heute eine Explosion von Wissen haben, die noch nie da gewesen ist. Mhm. Selbst für Wissenschaftler ist es heute nicht mehr möglich, bestimmte Gebiete umfänglich und vollständig zu erfassen, sondern wir haben immer mehr Spezialisierung. Mhm. Und diese Spezialisierung führt dazu, dass es immer schwieriger wird, interessante Aspekte von 2, 3, 4 verschiedenen Stellen so zu verbinden, dass wieder etwas Neues, Sinnvolles geschaffen wird. Mhm. Wenn man sich dieses Bild mal vor Augen führt, dann weiß man, warum wir heute vor so einer gewissen Hilflosigkeit stehen, ja, mhm. Weil wir sagen, ja, wo soll ich denn eigentlich anfangen?
Ja. Aber das mit dem Anfangen, also wir haben ja mit Wissen, verbinden wir schon Wissen mit Digitalisierung. Und diese Herausforderung der Digitalisierung in die Gesellschaft ist ja so ein Henkelstein dabei, oder? Also es hemmt uns schon ein bisschen. Oder sind wir, wie weit sind wir denn überhaupt angekommen, deiner Meinung nach?
Es kommt darauf an, wo man hingeht. Es gibt da verschiedene Staaten auf diesem Erdball, die schon sehr weit in der Digitalisierung fortgeschritten sind.
Wie war deine Erfahrung da? Du hast ja relativ lange in Singapur.
Richtig, ich habe die letzten 7 Jahre in Singapur gelebt. Mhm. Jetzt ist Singapur ein Stadtstaat. Das macht vieles einfacher, weil alle auf einem kleinen Raum sitzen. Also Singapur hat 6 Millionen Einwohner. Dort ist die Digitalisierung sehr weit fortgeschritten. Jeder Bürger, egal ob Staatsbürger oder nur Ansässiger, hat eine eindeutige ID. Mhm. Und mit dieser ID werden alle täglichen Geschäfte mit den Behörden abgewickelt. Mhm. Sei es das Meldewesen, das Steuerwesen, Fahrzeuganmeldung, deine Rentenversicherung. Das beruht alles auf einer einheitlichen ID, die von Staats wegen geschützt ist, mhm. und mit der du aber sehr, sehr viele Transaktionen durchführen kannst.
Wenn wir das jetzt so im Sinne der Datenschutz oder ja in diese Sphäre dann betrachten, wie sieht es denn dort aus damit?
Gut, du musst natürlich eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung ist, traue ich dem Staatswesen an sich, weil damit fängt es an. Es gibt ein staatliches Register, mhm. wo ich meine Daten hinterlege. Und ich habe dann die Hoheit, mit wem diese Daten geteilt werden.
Okay.
Also will ich ein Bankkonto eröffnen, dann gehe ich auf die Webseite der Bank, sage, ja, ich möchte ein Bankkonto eröffnen, ja, ich möchte die Daten aus dem Singinfo, also aus der staatlichen Register, verwenden. Mhm. Dann fragt mich dieses staatliche Register über eine App ab, sind Sie damit einverstanden? Und ich gebe meinen Consent. Das heißt, ich sage ja und damit sind meine Daten übertragen und ich muss nur noch ganz wenige Dinge extra hinzufügen, um mein Bankkonto zu eröffnen.
Okay. Jetzt so halb naiv gefragt, das ist jetzt fast eine geführte Frage. Das erinnert mich ja sehr an das, was ich habe nicht so viel Kompetenz in Singapur, ich wurde ein paar Mal da, aber ja. Ich glaube, wir haben uns sogar da unten da getroffen, aber meine Kompetenz geht aus einem ähnlich großen Staat, der nennt sich Dänemark, im Norden von Europa, wer das nicht kennt. Da habe ich ja zumindest mal bis mein 20. Leben ja relativ viel von meinem Leben verbracht. Und das ist genauso, also auch so eine einzelne Nummer für jeden Bürger. Aber jetzt die naive Frage dazu, das hat ja, ob das jetzt 5 oder 50 oder 100 Millionen Einwohner hat, das ist ja eigentlich egal in die digitale Welt, oder?
Ja, das ist das Schöne an der Digitalisierung, sie skaliert in aller Regel sehr gut, wenn einmal der gesellschaftliche Konsent da ist, dass wir es so machen wollen. Also Dänemark ist ein sehr gutes Beispiel von einem Staat, der mehr als 5, 6 Millionen Einwohner hat und auch flächenmäßig etwas größer ist. Du kannst nach Estonia gehen. Du kannst aber auch heute nach Indien gehen. Indien, der bevölkerungsreichste Staat der Welt mit 1,4 Milliarden Menschen. Die haben es auch geschafft, eine digitale Identität einzuführen und ein Sofortzahlsystem einzuführen, was viele Menschen aus prekären Verhältnissen in den Wirtschaftszyklus integriert hat. Und wir erleben gerade dort eine riesige Stufe der Produktivität, die eben zu einem wirtschaftlichen Aufschwung führt.
Und wieso schaffen wir das jetzt deiner Meinung nach nicht jetzt in Deutschland? Fehlt es liegt es an unserer vielen Bundesländer? Liegt es daran, dass wir haben nicht so richtig kreative Menschen genug? Hängt es an, dass die Unternehmen vielleicht nicht stark genug sind oder schnell genug? Also wir wollen ja keine parteipolitische Diskussion führen, aber ist es eine politische Entscheidung oder woher kommt das? Sind wir so faul? Wieso sind wir so digital faul?
Also ich bin absolut nicht in dem Lager, der da einstimmt, dass jetzt Deutschland im Abschwung ist und es alles so schwierig. Ja, wir haben im Augenblick eine bisschen schwierige Zeit, weil viele Ereignisse zusammenkommen, der Zinsanstieg, Die Baubranche schwächelt etwas, ja, und deswegen Inflation, es geht etwas zurück, aber Deutschland hat eine unheimliche Basis, eine Riesenkompetenz, mhm, und es liegt definitiv nicht an den Menschen, die das nicht könnten, mhm, sondern es liegt, glaube ich, an unseren Entscheidungsprozessen und aber auch an einem gesellschaftlichen Konsens.
Wir sind zu gründlich, oder wie?
Ja, wir sind
zu vorsichtig geworden,
ja, bequem, oder was ist das? Also die gute Eigenschaft von Deutschland ist, wir sind eine Ja-Aber-Gesellschaft. Das heißt, auch Ingenieure gehen ja erstmal an Probleme ran. Ja, das können wir so machen, aber man könnte es auch so machen und man könnte hier noch was verbessern. Und ich glaube, das hemmt uns etwas auch im gesellschaftlichen Umfeld, dass wir sagen, okay, wir verstehen die Risiken, aber wir gehen trotzdem jetzt mal nach vorne und sagen, das ist ein Weg, den wir mal 1, 2, 3 Jahre gehen müssen, um dann auch den Effekt zu sehen.
Das ist so eine schwierige Gratwanderung irgendwie. Auf der einen Seite gesehen, wenn wir nicht Ja, Aber machen, da haben wir so oberflächliche Gesellschaft wie irgendjemand würde vielleicht sogar behaupten, dass Nordamerika noch nicht so avanciert sind in viele Sachen, was die Dokumentation von vielen Verläufen angehen. Oder auch anders, also ich meine, wir wissen, wo unsere Erdleitungen liegen. Wir haben ein Personenregister in Deutschland. Wir wissen so in etwa ziemlich genau, wie viele Menschen hier leben sollten oder was die machen. Also wir sind relativ weit vorne. Ist es nicht auch der Gefahr, wenn wir nicht Ja, Aber machen, dass wir dann doch noch ein bisschen so ungenau werden?
Ja, ist es richtig, aber da gibt's ein sehr gutes Buch von einem englischen Ökonomen, der, das ist schon etwas älter, in den 80er Jahren geschrieben worden, der die amerikanische Gesellschaft, die ostasiatische Gesellschaft und da speziell Japan und Kontinentaleuropa vergleicht.
Okay.
Und es ist sehr spannend, weil er sagt, die Amerikaner gehen ja erstmal voraus und gucken dann, was da ist. Also Pioniertätigkeit, ich weiß nicht, was da kommt, aber ich gehe erstmal dahin und schaue mal, wie es aussieht. Die Japaner machen erst was, wenn wirklich alles abgesichert ist und jeder einverstanden ist. Aber dann ziehen sie durch und sind sehr, sehr schnell. Mhm. Und glaube, in Kontinentaleuropa sind wir genau in der Mitte. Wir gehen mal 5 Schritte vorwärts, 3 Schritte zurück, ja, und dann schauen wir mal, wie es läuft. Also da gibt es viele, viele Beispiele, die das auch technologisch belegen. Also die Autoindustrie ist da super.
Ja.
Die Autoindustrie wurde ja in Amerika erfunden, ja, also die Serienfertigung mit Ford. Dann kamen die Europäer, die gesagt haben, ja, das könnten wir auch so machen. Ja, dann kam die große Zeit von Volkswagen, Daimler, Mercedes und dann die Japaner, die dann die Produktion perfektioniert haben, mhm, ja, und dann mit dem Toyota Production System wieder Standards gesetzt haben für die Welt.
Genau. Und jetzt wieder noch ein Tesla, neue
EVs. Genau.
Also die elektrische Welle.
EVs kommen zuerst.
Genau.
Ja. Die Chinesen haben sich inzwischen den Amerikanern angeglichen. Die gehen auch erstmal vorwärts und schauen dann, was passiert. Wir sind so zwischendrin, und naja, wir werden sehen, was der Rest macht. Genau.
Also jetzt haben wir zumindest mal einen Win für unser heutiges Gespräch. Also ich werde Michael nachher dann nötigen, uns diesen Buchtipp dann auch mal kundzutun. Und dann werden wir das als Link, wo auch immer unserer Videopodcast jetzt sieht, werden wir den als Link dann unten reintun, dass wir dann Amazon damit eine Freude
machen. Adam Turner, Just Economy.
Okay, das war gut. Also ich habe meine Bücher nicht so sehr im Griff wie du. Wow. Aber wir waren bei der Digitalisierung dabei, aber wir sind ja noch nicht so richtig in dieses Thema KI rübergekommen, weil das ist ja auch ein Thema, was damit durchaus zusammenhängt, wie wir damit so Themen umgehen. Also wir sind uns auch einig, was mir tatsächlich sehr an die amerikanische Gesellschaft gefällt, obwohl ich jetzt nicht so der allergrößte Amerika-Fan bin, aber diese Investitionsfreude und auch diese ein bisschen mutiger, was ich extrem gerne auch, was wir als Berater dann auch unsere Kunden immer sagen, das heißt, wir müssen ja nicht unbedingt innerhalb unserer Komfortzone die nächsten Antworten suchen. Wir müssen schon außerhalb unserer Komfortzone ein bisschen arbeiten, denken und agieren, auch was unsere Innovation angeht. Und da kommt ja dieses ganze Thema mit KI langsam auch ins Spiel rein. Also ab wann setzt sich KI rein? Ab wann, das bist du ja der absolute, aus meiner Sicht der absolute Experte, was so Themen angeht. Ab wann kann ich denn als Unternehmen KI einsetzen, ohne dass es fahrlässig wird? Oder was müsste ich denn vorher gemacht haben? Was für Hausaufgaben muss ich als Unternehmer machen?
Du sprichst da einen sehr, sehr guten Punkt an. Das baut aufeinander auf. Mhm. Ich kann nicht KI, also künstliche Intelligenz oder auf Englisch AI einsetzen, bevor ich meine Digitalisierungshausaufgaben nicht gemacht habe. Mhm. Also ich muss erstmal meine Basisstrukturen, meine Basisprozesse voll digitalisiert haben oder weitgehend digitalisiert haben, damit ich auf der nächsten Stufe weitermachen kann. Mhm. Wir haben im Augenblick noch einen Rückstau, was die Grunddigitalisierung angeht. Also ist es ja heute, war kürzlich gerade in der Presse, immer noch schwierig, am Nahverkehrsautomaten ein Ticket zu ziehen mit einem Handy oder solche Dinge durchzuführen. Da muss ich sagen, bevor wir jetzt KI einsetzen, sollten wir nochmal schauen, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben.
Ich muss einmal dazwischen grätschen jetzt. Welchen Gefahr würde ich denn als Unternehmen in Kauf nehmen müssen, wenn ich mit KI anfange zu flirten, ohne meine Hausaufgaben gemacht zu haben, digitalisierungstechnisch?
Ja gut.
Unmittelbar oder
so? Nein, erstmal läuft es natürlich Gefahr, dass du nicht genügend Kompetenz im Haus hast, um die KI vernünftig einzusetzen.
Okay.
Weil KI ist in allen Medien. Mhm. Meine Theorie ist, die ist deswegen in allen Medien, weil es das erste Mal ist, dass Journalisten KI wirklich begreifen können, weil sie irgendwas in ChatGPT eingeben und da kommt ein perfekt gesetzter deutscher Text zurück. Mhm. Oder englischer Text oder dänischer Text oder was auch immer. Und damit sind die natürlich etwas in Angst, weil ihr Job möglicherweise gefährdet ist. Deswegen gibt es da so eine Aufregung. Es gibt aber sehr, sehr viele technische Innovationen, die weit weniger Zuspruch oder Widerspruch in der Presse gefunden haben. Aber gehen wir mal von diesem etwas persönlichen Einwurf weg. Ja. Die KI hat jetzt heute einen Stand erreicht, dass sie Sprache in weitgehend perfekter Form wiedergeben kann.
Vielleicht sprechen wir beide gar nicht miteinander im Augenblick.
Möglicherweise bist du ein KI-Bot.
Deswegen sind wir hier im Podcast, ihr könnt euch nicht sehen.
Ja, okay. Aber unsere Sprache ist nicht perfekt genug, richtig, um von der KI gemacht zu sein.
Zum Glück.
Genau. Was allerdings heute noch überhaupt in den Kinderschuhen ist, ist die Information, die dieser Transformer wiedergibt. Mhm. Weil die Information ist keine wirkliche Information, sondern ist eine statistische Größe aus dem gesamten Wissen, sage ich mal, des Internets. Mhm. Das heißt, KI heute kann, also diese spezielle KI, die jetzt in aller Munde ist, also diese GPTs, mhm, ja, oder der technische Ausdruck ist Large Language Models, diese technischen Konstrukte können gut sprechen, mhm, aber sie sind noch nicht gut, was das Wissen angeht, den Inhalt angeht.
Also man kann sagen, das ist juvenile, es ist noch nicht so richtig nicht noch richtig erwachsen geworden, das Thema.
Ja, und die Gefahr liegt darin, dass durch die Präzision der Sprache Kompetenz vorgetäuscht wird.
Da war doch dieser eine Fall von irgendeiner Fluggesellschaft, irgendwas.
Mein Lieblingsfall. Ja. Ein Passagier fliegt von Kolumbien nach Amerika, wird von einem Servierwagen angefahren, am Knie verletzt. Wie schwer die Verletzung war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall 4 Jahre später hat er sich entschlossen, dagegen zu klagen. Also so groß können die Schmerzen nicht gewesen sein.
Der humpelt noch.
Ja. Und der Anwalt kam etwas in Bedrängnis, weil die Fluggesellschaft inzwischen Konkurs angemeldet hatte und der Rechtsnachfolger gesagt hat, nein, also wir sind da gar nicht für zuständig. Da gab es ein bisschen terminliche Probleme und der klagende Rechtsanwalt hat dann die Hilfe von ChatGPT in Anspruch genommen, hat gesagt, schreibe mir einen Schriftsatz, der belegt, dass diese Verzögerung keine Wirkung hat, dass es gecancelt wäre, das Verfahren, sondern dass das Verfahren mit dem Rechtsnachfolger durchgeführt werden kann.
Verlängerung,
richtig. Mhm. ChatGPT hat einen perfekten Schriftsatz mit vielen, vielen Fällen, Zitaten geliefert. Und dieser Schriftsatz hat der Rechtsanwalt ungeprüft ans Gericht weitergeleitet. Oh. Ja, was dann am nächsten Tag passiert ist, die verteidigenden Anwälte haben gesagt, oh, hilf uns mal, wir finden die Fälle nicht.
Okay.
Es hat sich herausgestellt, dass ChatGPT in perfektem Legal English alle Fälle frei erfunden hatte, alle Zitate frei erfunden hatte. Das heißt, nichts von dem, was in diesem Schriftstück stand,
brutal,
hat irgendwo ein Wahrheitsgehalt gehabt.
Brutal. Der Wahnsinn, oder?
Das ist der Wahnsinn, weil wenn du das liest, du kannst es in der Datenbank nachlesen, das Schriftstück sieht so aus oder fühlt sich so an, liest sich wie ein perfekter Legal Text. Und das ist das Problem. Wir haben heute eine Maschine, die einen Kompetenzverdacht vortäuschen kann, der, sage ich mal, ein Durchschnittsbürger nicht mehr von einem wirklichen Schriftstück unterscheiden kann.
Also das ist ja aus meiner Sicht auch dann so, das ist ja wie aus so einem schlechten Science-Fiction-Film irgendwo.
Definitiv.
Weil jetzt sind wir beiden ja unheimlich schlau und nee, sind wir gar nicht, aber wir haben jetzt zumindest die Möglichkeit, einen Zugang und solche Informationen qualifizieren zu können. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die haben weder die Übung, die Möglichkeit oder vielleicht auch die Kenntnis, um solche Sachen qualifizieren zu können. Und das heißt ja auch, eine gesellschaftliche Gefahr ist ja in dieser KI auch drin, wo wir dann auf der einen Seite als Unternehmen natürlich eine riesen Verantwortung dafür haben, dass wir jetzt nicht auf diesen Zug mit draufspringen und Falschinformationen produzieren, als wären wir irgendwie ganz groß. Was weiß ich. Und das ist ja, das hat ja auch, haben wir vorher auch besprochen, das hat ja gesellschaftliche Risiken auch.
Ja, Falschinformationen, wir reden alle über Fake News. Mit KI kannst du heute Fake News am Fließband erzeugen. Ja. Und es ist eben unheimlich wichtig, dass wir diese News wieder mit persönlichen Erfahrungen in Verbindung bringen. Aha. Und dann den Wahrheitsgehalt selbst extrahieren. Und ich möchte auch ganz klar nochmal sagen, es hat jetzt nichts mit Intelligenz zu tun, um die KI zu verstehen oder nicht zu verstehen, sondern es hat mit Expertenwissen zu tun. Ja. Also dieser Schriftsatz, ich hätte auch gesagt, absolut, das hat ein Rechtsanwalt geschrieben. Mhm. Ja, und nur jemand, der sich ganz tief mit dieser speziellen Materie befasst hat, hätte wissen können oder hätte nachprüfen können, dass es eben nicht real ist.
Aber und damit wären es schon 95% der Gesellschaft weg, wenn nicht mehr, 99.
Ja, und das kommt, was wir jetzt heute sehen, ist, wir haben hier ein Werkzeug geschaffen, was den Leuten, die damit umgehen können, einen unheimlichen Effizienzschub gibt. Aha. Aber die Leute, die nicht damit umgehen können, für die Leute eine große Gefahr birgt.
Aber das ist so ein bisschen, das ist tatsächlich ein Thema, was ich aktiv angesprochen habe, weit bevor das irgendwie über KI und so weiter irgendwie gesprochen wurde. Und ich nenne das digitale Demenz, weil wir beiden werden garantiert wissen, wie die Telefonnummer von unserer Eltern zu Hause damals waren. Das weiß ich ganz genau, aber ich kenne Stand heute nicht die mobile Telefonnummer von meiner Frau. Mhm. Nicht, weil wir das gerade im Demenz betroffen sind, sondern werden unheimlich viele Denkvorgänge werden den Menschen eingespart durch auch Digitalisierung und teilweise auch dann KI. Das vermisst sich ja ein bisschen. Also wir werden ja abtrainiert, wirklich mitdenken zu können. Und das ist ja das, zwischen Denken und Wissen ist eine große Diskrepanz.
Genau, da wollte ich gerade einhaken. Wissen ist zunächst mal die Anhäufung von Informationen. Denken ist die Verknüpfung der Informationen zu etwas Neuem. Die Gefahr, die jetzt heute besteht, ist, dass wir nicht mehr wissen können, weil wir unser Gedächtnis nicht mehr trainieren und dadurch auch die Möglichkeit nicht mehr existiert, verschiedene Informationen zu verknüpfen. Mhm. Also ich zwinge mich selbst oftmals, wenn ich in Situationen komme, wo ich denke, Mensch, wie war jetzt gleich nochmal die größte Stadt von dem und dem Land, dass ich dann nicht gleich nach Google greife, sondern schaue, ob das wieder zurückkommt, um mein Wissen, um meinen Gedächtnisspeicher in Ordnung zu bringen. Ja. Also was auch bei mir ganz gut funktioniert, ist diese Verbindung von den verschiedenen Wissensgebieten, um dann etwas zu erarbeiten, was wiederum Sinn macht.
Ja. Aber das ist ja auch die Spannung der Wirtschaft, um darauf ein bisschen zurückzukommen. Wie können wir dieses Wissen und Denken verbinden, so dass wir eben nicht diese Reaktionsmanagement betreiben, sondern Aktionsmanagement. Das haben wir ein bisschen dahergekommen, wo wir gesagt haben, was und wie können die Unternehmen denn, was müssen wir, nicht nur Unternehmen, auch die Menschen an sich da draußen, die Führungskräfte, die C-Levels, was auch immer. Jeder Mitarbeiter in das Unternehmen ist sehr wichtig, meiner Meinung nach. Und wie machen wir denn unseren Einfluss so positiv geltend, dass wir dann auch eben nicht in Reaktions-, sondern in Aktionsmanagements reingehen können? Gibt also, es deiner Meinung nach so die Golden Five?
The Golden Five. Also ich möchte mal einen etwas spezielleren Fall hier anbringen. Mhm. Und ich habe ja in den letzten 7 Jahren in einer Bank gearbeitet, also im Transaktionsgeschäft.
In Singapur, richtig.
Ja. Wo es auf die Verbindung der Bank mit dem Endkunden ankommt. Mhm. Was ist denn eigentlich wichtig? Ja, und was verstehe ich unter Digitalisierung? Ja. Welche Prinzipien muss ich da berücksichtigen? Mhm. Und wie kann ich Technologie so einsetzen, dass sie wirklich hilft? Mhm. Und als ich mit meinen Geschäftskollegen gesprochen habe, was ist denn eigentlich Digitalisierung? Da kam dann manchmal so eine Antwort zurück, ja, wir brauchen eine App, wir brauchen irgendwie Workflow, keine Ahnung. Aber so richtig erklären konnte es mir eigentlich keiner. Da habe ich mich selbst mal hingesetzt und gesagt, was könnten denn Prinzipien für Digitalisierung sein? Und da habe ich 5 gefunden,
okay,
die auf jetzt Endkundengeschäft, Transaktionsgeschäft, jegliches Couleur treffen.
Das bin ich gespannt.
Ja, also das erste Mal, dass du, wenn du digitalisierst, musst du in Skaleneffekten denken. Also die Lösung muss skalieren. Das heißt, es ist besser, 80% von 1 Million Kunden zu haben, als 100% von 100.000 Kunden.
Ja.
Ja, also ich muss skalieren und segmentieren. Das zweite ist, auf Englisch Attention Span oder Aufmerksamkeitsspanne. Die heutigen Menschen haben 5 Sekunden bis 7 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne. Das heißt, wenn es nicht in 7 Sekunden erledigt ist, dann ist es nicht da.
Ja. Sag mal so, diese, um das Produkt verstehen zu können.
Ja, einfach, genau. Oder ich habe einen Vorgang und ich möchte diesen Vorgang erledigt haben.
Okay.
Ich möchte mein Auto anmelden, ja. Ich möchte eine Transaktion bei der Bank durchführen, ja. Oder ich möchte solche Dinge machen. Wenn das nicht in 5 Sekunden auf meinem Handy
funktioniert,
dann funktioniert es nicht. Ja.
Das kenne ich.
Das heißt, ich muss in meinem Denken, in dem Produktdesign, muss ich das so machen, dass also der Standardweg von Computern, von Rechnern, von Services gemacht wird, die ihr dann innerhalb von Sekunden reagieren können.
Okay.
Das heißt jetzt nicht, dass ich keine Menschen mehr brauche, sondern die Menschen, die sollen nur noch dann da sein, wenn ich einen sogenannten High-Emotion- oder High-Value-Event habe.
Okay.
Das heißt, wenn irgendwas ganz besonders schief geht oder wenn irgendwas ganz besonders wertvoll ist, dann möchte ich als Mensch mit einem anderen Mensch sprechen.
Dann rate ich mal in dem Augenblick auch, dass du sagst, wenn ich dann ein, was weiß ich, irgendwie geartete Callcenter habe, dann soll ich auch vielleicht mal gucken, dass die Menschen, die da sitzen, nicht nur eloquent, sondern auch intelligent sind.
Ja, Intelligenz ist ein dehnbarer Begriff, aber sie sollen mir dann helfen können in dem Moment. Ja.
Ja, ja.
Also ich muss als Unternehmer muss ich die Standardvorgänge in die Automatisierung schieben, aber den Service ist etwas Spezielles und den biete ich dann, wenn er notwendig ist. Das war das zweite Prinzip, Attention Span.
Alright.
Das dritte Prinzip ist Skalierung und ist der Kunde und der Verkauf. Ein klassischer Verkauf funktioniert ja so, dass ich Verkäufer einstelle, Leads erzeuge und so weiter und so weiter und dann kriege ich halt Neukunden. Im Digitalen ist es so, dass meine bestehenden Kunden die Neukunden werben. Das heißt, ich brauche eine hohe Kundenzufriedenheit.
Ja.
Wenn mein NPS, Net Promoter Score, wenn der 9 oder 10 ist auf einer Skala von 10, dann empfehle ich als Kunde diesen Service meiner Familie, meinen Freunden, meinen Nachbarn und meinem Umfeld weiter.
Also quasi, wie Sie früher gesagt haben, wir möchten unsere Kunden in Ambassadeure für das Unternehmen verwandeln.
Genau. Okay. So, klingt banal, ist aber eine mathematisch absolut, sage ich mal, mächtige Formel. Das ist nämlich eine Exponentialformel,
ja,
weil der bestehende Kundenbestand für meinen zukünftigen Kundenbestand wirbt. Seit Corona wissen wir, wie die Exponentialfunktion funktioniert.
Ja. Oh,
ja. Ja. Und deswegen ist das die effektivste Möglichkeit, seine Kunden zu vermehren. Kundenzufriedenheit und ihnen die Möglichkeit geben, neue Kunden zu gewinnen.
Ja.
Das war das dritte Prinzip. Das vierte Prinzip ist Daten und Lernen. Ich muss permanent mein Geschäft verstehen. Das heißt, ich muss jedes Datum, was erzeugt wird, speichern und intelligent auswerten. Und zwar umfänglich, soweit es eben GDPR zulässt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich viele Dinge im Unternehmen zusammenfassen muss. Ich muss also die Marketingdaten, die Finanzdaten, die Produktdaten zusammenfassen und schauen, wie verhält sich mein Kunde, was ist meinem Kunden wichtig, was ist ihm nicht wichtig.
Also das, was wir dann volkstümlich dann zu Big Data und die Analysis davon auch sagen, dass wir die Transparenz für Kundenbewegungen und Bedürfnisse und so weiter klarer machen für uns selber und auch die Algorithmen da verbinden.
Du bist schon wieder zu technisch hierfür.
Okay, sorry.
Es ist zunächst mal der Wille, das umfassend zu verstehen und auch die richtigen Fragen zu stellen.
Okay. Ja.
Unsere Zuhörer werden sagen, ja, aber meine Database funktioniert nicht und meine Departments, die reden nicht miteinander und organisatorisch ist es auch sehr schwierig. Das sind alles Gründe, die reell sind und vorhanden sind. Aber einer der wichtigsten Gründe, warum Learning nicht richtig gut funktioniert, weil es viele, viele Menschen gibt im Unternehmen, die eigentlich die Antwort gar nicht wissen wollen.
Ja, das stimmt. Und es fängt immer wieder beim Management an.
Es fängt oftmals oben an, weil da jemand entschieden hat, wir gehen in die Richtung,
ja,
und dann aber nicht die Demut hat, zu sagen, ist die Richtung eigentlich richtig?
Ja.
Ich bin absolut dafür, dass man Entscheidungen trifft und geradeaus geht, aber man sollte auf dem Weg schauen, ob man auf dem richtigen Weg ist.
Ja, Messpunkte aufstellen.
Messpunkte aufstellen. Und das nur dann wird Data Analytics auch wirklich sinnvoll, weil ich dann die richtigen Fragen stelle.
Mhm. Durchaus.
Und dann kommt das fünfte Prinzip, und das fünfte Prinzip ist Agilität. Mhm. Wenn ich nämlich dann verstanden habe, dass ich in die richtige Richtung gegangen bin, dann muss ich Gas geben. Mhm. Wenn ich aber herausgefunden habe, dass ich in die falsche Richtung gegangen bin oder vielleicht 30 Grad rechts besser wäre, mhm, dann muss ich die organisatorische und geistige Agilität haben, dann auch die Kurve zu machen.
Ja.
Das heißt, es muss jedem klar sein im Unternehmen, dass obwohl ich der Chef bin, ja, kann ich mich irren.
Ja. Aber das ist ja kulturell hier bei uns ein also das muss ich auch die einigen von uns, von euch da draußen, die mich jetzt so hören, wo wir uns kennen. Es gibt ja hin und wieder mal so ein bisschen, sagen wir mal, Resistenz, auch dann irgendwie das erkennen zu können. Also so selbstkritisch ist ja nicht die stärkste Fähigkeit unter viele Führungskräfte heutzutage. Aber findest du, dass es ist glaubhaft, dass wir mit anhand von Daten dann auch uns selber und unsere Führungskräfte helfen können, zu erkennen, dass wir Sachen noch besser machen können?
Ja, definitiv. Du musst die Basisdaten einfach sammeln, mhm, und dann draufschauen. Mhm. Also, ich biete ein Produkt an. Mhm. Ich habe mir vorgenommen, exponentielles Wachstum. Mhm. Was fange ich an? Ich fange mal an, NPS zu messen. Mhm. Frage meine Kunden, ist dieser Service wirklich gut? Mhm. Oder ist er sehr gut? Würdest du ihn deinen Freunden weiterempfehlen? Mhm. Und wenn dann in 9 von 10 Fällen die Antwort ja kommt, dann sage ich, oh, da bin ich auf dem richtigen Weg. Ja. Dann lass uns doch mal da weitermachen. Mhm. Wenn aber nur 3 von 10 sagen, das ist der richtige Weg, dann meine ich, vielleicht muss ich den noch ein bisschen adjustieren. Mhm. Und dieser permanente Prozess, der voll transparent in einem kleinen Unternehmen und weitgehend transparent in einem großen Unternehmen gefahren werden muss, dieser Prozess ist wichtig, um neue Wege zu gehen. Ja. Und interessanterweise gilt es ja nicht nur in einem privatwirtschaftlichen Umfeld, sondern auch im staatlichen Umfeld.
Natürlich.
Können wir das genauso machen?
Ja.
Wir haben da vielleicht gesellschaftspolitisch noch müssen wir ein bisschen aufarbeiten, weil wir, wenn wir nach vorne gehen, uns funktioniert nicht sofort. Mhm. Dann kommen sofort die
Zweifler.
Die Zweifler, ja, und sagen, hey, ich habe es euch doch gleich gesagt.
Ja, ja, aber das ist, also was mir ein bisschen fehlt, sag mal, so, ja, vielleicht nicht politisch, aber so Landesstimmung oder Bundesstimmung. Es fehlt an visionären Köpfe, die dann auch wirklich große Ideen so artikulieren können, dass Menschen verstehen können, warum es eine gute Idee, die eine oder andere Weg zu gehen. Das sei jetzt bei Datenschutz vielleicht mal das ein bisschen zu liberalisieren, weil ich einen Vorteil davon haben kann. Es gibt bei extrem vielen Sachen, gibt es wirklich sehr, sehr große Mangel an Visionen, sage ich mal. Das ist halt dann immer gleich parteipolitisch und wird dann irgendwie die andere links oder rechts geschoben und dann wird es irgendwie unattraktiv. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Hemmung irgendwie, dass wir das irgendwie, wir werden gleich in so ein Lager reingezogen.
Ja, du hast gerade eben einen Fehler gemacht, den man eigentlich heute nicht mehr machen dürfte, nämlich du hast von links und rechts gesprochen. Links und rechts ist nur eine Dimension.
Oben und unten, meinst du auch?
Ja, es gibt oben und unten, vorne und hinten. Ja. Und dann gibt es aber in der heutigen Welt noch x weitere Dimensionen. Ja. Wir können die Probleme dieser Welt nicht mehr auf eine Dimension abbilden.
Richtig.
Also du kannst auch nicht sagen, die Digitalisierung löst alles. Nein. Oder ich bin weit oder wenig digitalisiert, weil es gibt viele Berufe, wo die Digitalisierung uns überhaupt nicht hilft. Im Gegenteil. Mhm. Ich habe gerade kürzlich mit einer Krankenpflegerin oder Altenpflegerin gesprochen. Die hat gesagt, naja, sie muss dann, wenn sie die Kunden behandelt hat, ja, muss sie dann in ihrem Auto das ganze Protokoll in ihr Handy eingeben. In der Viertelstunde, wo sie das mit dem nicht optimal gestalteten Programm eingibt, hätte sie schon wieder den nächsten versorgen können.
Okay.
Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, dass wir auch in die falsche Richtung gehen. Ja. Mhm. Und Digitalisierung dort, wo sie nützt, und dort, wo sie nicht nützt, soll man es halt nicht machen.
Okay. Ist die Ton jetzt, der uns richtig geheult, ist es uns irgendwie ein Digitalisierungswarnsignal?
Ich glaube.
Also ich weiß nicht, ob irgendjemand das hören kann, aber wir haben irgendwie so einen Piepser hier im Studio, aber das ist egal im Augenblick. Jetzt gucken wir ein bisschen rum. Ja. Vielleicht ist es Feueralarm im Haus, ich weiß es nicht.
Ja.
Wir werden es überleben, glaube ich. Ganz, ganz kurz, so, wenn wir jetzt so ein bisschen, das haben wir verstanden, was für Themen wir haben, um unsere Digitalisierung, KI und Führung und so weiter. Eine Sache, also zwei Themen würde ich nochmal gerne angreifen. Nummer eins, das stufenweise, wir haben ja eine nächste Generation an C-Levels Führungskräfte, die daherkommen. Und der ist der Generation, wo wir dazu gehören, wir sind ja so ganz grob irgendwie in die 60er-Jahrgänge drin. Und wir sind ja so ein geburtenreicher Jahrgang, glaube ich. Und wir sind schon weg vom Fenster irgendwo. Wir haben es, sagen wir mal in Anführungszeichen, wir haben es mal geschafft. Jetzt müssen die nächste Generation noch ankommen. Wie sehen denn die Ansprüche an die nächste Generation, an C-Level-Führungskräfte aus? Also die jetzt, was ich, Ende 20, Anfang 30 sind, die jetzt dann doch bitteschön dann an die Macht, in Anführungszeichen, kommen soll. Hast du da eine Idee davon, was sich da verändert?
Also was Führungskräfte angeht, natürlich habe ich ein breites Spektrum in meiner Laufbahn gehabt. Ich habe mit den jungen Talenten gesprochen. Die meiste Erkenntnis beziehe ich jetzt eigentlich aus meiner Familie. Mhm. Ich habe drei Töchter, die im Teenie- bzw. Twen-Alter sind. Mhm. Und ich weiß, wie ich die motivieren kann. Ich kann die motivieren über ein Ziel. Mhm. Über Purpose. Mhm. Ja, und nicht, indem ich ihnen sage, du musst. Wir sind noch aus einer Generation, wo man sagt, du musst jetzt das machen, und dann habe ich es halt gemacht. Ja. Mhm. Das geht heute nicht mehr.
Also, das kenne ich sogar. Okay. Ja.
Also ich möchte, wir müssen es noch mehr in den Vordergrund stellen, was wir wollen und was das Ziel des Wegs ist.
Okay.
Und damit, glaube ich, kriegen wir auch viele Menschen begeistert. Mhm. Ja, das ist schwierig, weil manchmal wir es selbst nicht so ganz genau wissen als Führungskräfte, was eigentlich das Ziel ist, sondern wir, jetzt sage ich mal schwäbisch, wir wursteln uns da so ein bisschen durch. Mhm. Das ist nicht der richtige Weg, sondern wir sollten uns Strategie und Ziel immer klar vor Augen führen und das dann extrem aufwendig und gut kommunizieren.
Ja. Aber das ist ja, sag mal, ich denke, das ist so die zweite Hälfte zu meiner Frage in der Richtung. Also ich glaube, zukünftige Führungskräfte werden halt komplett anderes Feld auch belegen müssen, als wir das ausprobiert haben. Und dann damit verknüpft die letzte Frage in diesem Segment. Wenn wir rauskommen und unsere sehr häufig C-Level-Führungskräfte und Managers von unterschiedlichen Unternehmen dann auch sprechen, da kommt immer so diese Nebensatzfrage, wo ist so beim Kaffee oder so ähnlich. Da werde ich dann extremst häufig gefragt, sag mal, hast du da eine Idee, was sollen meine Kinder denn studieren? Was wäre denn eine gute Idee? Und was will ich sagen immer, boah, die sollen das machen, was Spaß macht. Aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt das, was wir jetzt gerade mal alles besprochen haben mit Digitalisierung, KI, was sich alles verändert, die Welt, und dass wir vielleicht auch nicht mehr so think global, act local, sondern think local, act local. Also wir werden vielleicht diese Globalisierung auch vielleicht ein bisschen zurückdenken, was so bedingt durch die Ereignisse in die große Welt da draußen. Was ist denn dein Take? Deine Töchter, die haben sich ja schon an 7, meine Kinder sind, jetzt frage ich dich mal, meine Kinder sind 8 und 10. Wo geht die Reise hin? Was kann man denn Kinder heutzutage irgendwie als guten Tipp geben? Weil das sind die zukünftigen Führungskräfte.
Ja, es ist eine super Frage. Und ich glaube, wir müssen die auch wieder differenziert beantworten. Da gibt es nicht eine Dimension. Also ich bin jetzt definitiv nicht, ich sage nicht, wir müssen jetzt alle studieren und müssen jetzt alle Wissenschaftler werden, weil es gibt doch andere Dinge, die sehr wichtig sind im Leben. Mhm. Aber weil du auch meine Töchter angesprochen hast, da wir im Haus, meine Frau ist Ärztin, schon, sage ich mal, wissenschaftlich fundiert diskutieren, habe ich also den Keim in sie eingepflanzt. Ja, und meine älteste Tochter hat Cognitive Science studiert und macht jetzt einen Master in Neuroengineering. Wow. Das ist also so, wie du Drähte ins Hirn reinbringst und dann künstliche Gliedmaßen bewegen kannst. Das hört sich sehr spannend an, ist auch sehr spannend. Ja. Und die zweite, die sich sehr für Ökologie und Umweltschutz interessiert, hat Geografie gewählt, weil das eine gute wissenschaftliche Grundlage bildet für ökologische Zusammenhänge.
Ja.
Da wird heute in der Geografie sehr, sehr viel Ökologie gelehrt.
Ja.
So, und das wäre zumindest mal mein Tipp, dass man die Wissenschaft wieder etwas mehr prononziert und etwas stärker fördert, so dass wir Ursache und Wirkung wieder zusammenhängen haben und dass wir die Fähigkeit erarbeiten, aus dem großen See von Informationen wieder Neues zu schaffen.
Was hältst du von
Folgen? Ich habe aber vorher von der zweiten Ebene gesprochen, die ich jetzt auch hier nicht wegschieben muss. Ja. Wenn ich mal schaue, was heute im Handwerklichen gefordert wird, das sind Tätigkeiten, die absolut wichtig sind in der Pflege. Wir haben heute viele, auch manuelle Tätigkeiten, die allerdings auch einen hohen intellektuellen Anspruch inzwischen haben. Mhm. Also wir haben ja gerade die Heizungsgesetzdiskussion. Mhm. Also eine Wärmepumpe ist schon ein relativ komplexes Gebilde und wie das Ganze in ein Haus reinpasst, da muss man viele Dinge zusammenbringen.
Absolut.
Das heißt, wir haben in vielen, vielen Bereichen unserer Gesellschaft den Bedarf an fundiertem Wissen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass es erstmal, dass jeder einen Grund hat an Bildung. Und da ist also mittlere Reife der Minimumstandard, wenn nicht Abitur, würde ich sagen. Und dann muss man sich entsprechend seiner Fasson und seiner Fähigkeiten entsprechend ausbilden.
Also damit hat sich meine Frage ja im Grunde ein bisschen erledigt, aber ich freue mich auch auf ein bestätigtes Nicken, weil was ich gerade unlängst in die dänische Presse aufgenommen habe, das war, dass es wird jetzt Pflicht, dass alle, also sämtliche Schulkinder in Dänemark müssen so ein Praktikum während der Schulzeit beim handwerklichen Betrieb machen müssen. Mhm. Das ist Pflicht. Also das heißt beim Schreiner, beim was weiß ich, also irgendjemand wirklich auch ihre Hände verwenden müssen. Und das, was mir sehr gut gefällt, weil ich denke, dass das Gehirn und die Hände müssen verbunden werden. Weil das, was wir machen, also wir beiden, das ist eher, können wir brauchen ja eigentlich nur wissende Mundwerker und nicht Handwerker, sage ich mal. Ist ja auch so und das ist vielleicht auch gut, dass es so geworden ist. Aber ich denke, das ist extrem gut, ob für die generelle Entwicklung von Kindern und auch für unsere Gesellschaft, dass eben diese Gleichstellung zwischen Bürohengst und dann Handwerker auch eher ausgeglichen wird, weil beides ist unheimlich wichtig für unsere Gesellschaft, dass wir auch weiterhin funktionieren.
Wir brauchen eine Anerkennung von allen wichtigen Tätigkeiten und wie du eben gerade sagst, man kann nicht sagen, dass das eine nicht wichtig oder das andere wichtiger wäre, sondern beide sind gleichberechtigt, weil das eine kann ohne das andere nicht funktionieren.
So ist es.
Das Hirn kann ohne die Hand nicht leben. So ist es. Und deswegen repariere ich auch ab und zu mal gern mein Fahrrad oder repariere etwas zu Hause, weil ich diese manuelle Tätigkeit eben genauso liebe wie die geistige.
Das leitet uns zu der letzten Frage. Ich möchte Mark Twain zitieren. The two most important days in your life is the day where you were born and the day you found out why. Was war das für ein Tag für dich? Wann hast du rausgefunden, was ist es?
Aber damit überforderst du mich jetzt. Das haben wir nämlich im Vorgespräch überhaupt nicht diskutiert.
Genau. Ich liebe das so ein bisschen.
Das ist jetzt
aber wir können das auch andersrum drehen. Also ich sag mal, die einfachere Frage in Eingang wäre ja, aus dich ist extrem viel geworden. Du bist extrem viel in die Geschichte rumgekommen, in die Welt rumgekommen. Und das war mit Sicherheit extrem spannend und auch bisher wahnsinnig erfolgreich. Und ich finde auch allein das Gespräch heute, wo mich jetzt dafür bedanken möchte, fand ich schon super gut. Aber wenn du jetzt nochmal von vorne anfangen würdest, würdest du nochmal genau das Gleiche machen oder hättest du... Was wäre es dich geworden?
Oh mein Gott, ich würde bestimmt nicht genau das Gleiche machen, weil die Circumstances andere sind. Viele Leute orientieren sich an Karrieren, die am Schluss gut ausgegangen sind. Meine Karriere war eine Anreihung von guten Zufällen. Ja. Ich habe mich während meiner Karriere für verschiedene Dinge sehr intensiv interessiert und habe da offensichtlich eine ganz gute Arbeit gemacht, sodass ich dann für die nächste Stufe vorgeschlagen wurde. Ich sage mal, es ist ganz wichtig, dass man das macht, was man macht, richtig gut macht und der Rest ergibt sich.
Das ist doch mal ein wunderschönes Schlusswort. Dr. Michael Goritz, ich finde es extrem spannend. Vielen Dank für das Gespräch. Das wurde ein Ticken länger als normal. Wir haben 45 Minuten gesprochen. Wir wollen euch eigentlich nur eine halbe Stunde unterhalten, aber ich hoffe dennoch, dass es euch Spaß gemacht haben. Wir haben ein paar Links und ein paar Hinweise unten da, wo ihr unsere Audio-Podcast sehen und hört. Jede Anfrage, Rückfrage und kritische Kommentare und das, was wir besprochen haben, ist natürlich herzlich willkommen. Michael, vielen, vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, vielen Dank auch an dich.